wie es dazu kommen kann, dass Menschen immer wieder in dieser Bucht ertrinken. Denn einige von ihnen haben diese Bucht schon einmal quer durchschwommen und haben es geschafft und sie gehen davon aus, dass es auch beim nächsten Mal wieder funktionieren wird. Warum auch nicht? Es hat ja schon einmal geklappt. Und dann, wie gesagt, wenn der Sog und die Strömung anders sind, dann kann es eine böse Überraschung geben, die vielleicht in manchen Fällen dann sogar auch tödlich ausgeht. Den Jüngern von Jesus kann es in diesem heutigen Predigttext vom Gefühl her vielleicht ganz ähnlich gegangen sein. Sie mussten nirgendwo durchschwimmen, aber hatten vielleicht eine Erfahrung gemacht, die der von den Schwimmerinnen und Schwimmern einer Bucht gar nicht so unähnlich ist. Und ich lese uns einmal aus Matthäus 17, die Verse 14 bis 12, 21 meine ich, unseren heutigen Predigttext. Dort steht: Als sie am Fuß des Berges ankamen, wurden sie bereits von einer großen Menschenmenge erwartet. Ein Mann trat zu Jesus und kniete vor ihm nieder. Er sagte: Herr, hab Mitleid mit meinem Sohn. Er hat schwere Anfälle und leidet fürchterlich. Immer wieder fällt er ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihm nicht helfen. Jesus antwortete: Ihr uneinsichtigen, ungläubigen Menschen, wie lange muss ich bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Jesus bedrohte den bösen Geist im Körper des Jungen und der Geist fuhr aus ihm heraus. Im selben Augenblick war der Junge wieder gesund. Als sie später wieder unter sich waren, fragten die Jünger Jesu: Warum konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Weil euer Glaube so gering ist, sagte Jesus. Ich versichere euch, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen: Rücke dich von hier nach da, und er würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Relativ früh in seinem öffentlichen Wirken hatte Jesus den Jüngern schon einmal gesagt, sie beauftragt, jeweils zu zweit, aber ohne ihn, das zu tun, was er selber auch schon getan hatte. Sie sollten Kranke heilen, sie sollten Tote auferwecken, sie sollten Dämonen austreiben. Das können wir in Kapitel 10, Vers 8 nachlesen in Matthäus. Und genau das haben sie damals auch getan. Und uns wird dann weiter berichtet, wie völlig begeistert sie zu Jesus zurückgekehrt waren und ihm von ihren Erlebnissen und ihren Erfolgen berichtet haben. Sie hatten zu diesem Zeitpunkt den Eindruck, als könne sie nichts bei der Ausbreitung des Reiches Gottes aufhalten. Das Meer, die Strömung, der Sog waren auf ihrer Seite. Es ging gut voran. Aber nun, als Jesus vielleicht sogar zwei Tage schon auf dem Berg war mit Petrus, Johannes und seinem Bruder, sahen sie sich vor einer neuen Herausforderung gestellt. Und diesmal konnten sie mit ihren Mitteln, was sie hatten, nichts ausrichten. Und ich sehe hier eine gewisse Parallele zu einer anderen Erzählung aus dem Alten Testament, auch mit einem Berg. Als Mose vom Berg herabstieg mit den 10 Geboten in beiden Händen, musste er feststellen, dass das Volk, verängstigt durch seine Abwesenheit, bereits das Gesetz Gottes gebrochen hatte und sich ein goldenes Kalb gegossen hat, das sie zu ihrem neuen Gott auserkoren und angebetet haben. Das machte damals Mose wütend und das verärgert auch Jesus heute, als er von diesem Berg herunterkommt. Und ich glaube, es gibt in unserem Glaubensleben Momente und es gibt auch Tage, an denen wir vor größeren Herausforderungen stehen, als wir sie im Vorfeld vielleicht erwartet haben. Momente, auf die wir uns nicht innerlich vorbereitet haben. Es ist wie bei dem Schwimmen in der Bucht. Heute ist das Leben mit Gott einfach. Es ist einfach, ihn zu loben. Es ist einfach, ihm zu vertrauen, ihm zu danken, sein Wirken im eigenen Leben wahrzunehmen und es wertzuschätzen. Das Schwere im Leben, die Herausforderungen, ja, sie sind präsent, aber sie sind nicht überwältigend. Und ohne dass sich augenscheinlich vielleicht viel verändert hat, ist es an anderen Tagen völlig anders. Dieselben Herausforderungen des Glaubensalltags setzen uns dann sehr viel stärker zu. Das Beten fällt schwerer, die Gedanken schweifen ab und das Gefühl, dass Gott weiter weg ist, wird immer größer und ist größer als sonst. Das Meer, der Sog und die Strömungen sind plötzlich gegen uns. Und das ist dann oft ein Moment in unserem Leben, wo wir uns nach Alternativen umschauen, eigene Ideen entwickeln, uns vielleicht auf die eigenen Erfahrungen, auf die eigenen Kräfte verlassen, die wir haben. Und dann passiert es sehr einfach, sehr schnell, dass wir Gott dabei aus dem Blick verlieren, dass wir nicht mehr viel von ihm erwarten und uns auf andere Wege und Möglichkeiten verlassen. So wie es die Israeliten mit dem goldenen Kalb getan haben, als sie es gegossen haben. So wie Sarah ihre Magd als Leihmutter vorgeschoben hat, als sie merkte, ich werde alt und habe immer noch keine Nachkommen. So wie Abraham seine Frau als seine Schwester ausgegeben hat, nur um nicht von neidischen Männern getötet zu werden. Und wenn wir bedenken, dass der Evangelist Matthäus nicht einfach nur all seine Erlebnisse aus dem Gedächtnis, die er mit Jesus hatte, von vorne nach hinten heruntergeschrieben hat, so wie sie ihm gerade einfielen, sondern dass er sich Gedanken darüber gemacht hat, wie er seine Texte zusammenstellt, welche Komposition sein Evangelium hat. Und dass er auch eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen vor Augen hatte, die dieses Evangelium lesen sollen, nämlich die ersten Christen, die junge Gemeinde wenige Jahrzehnte nach dem Tod und der Auferstehung Jesu, dann lohnt es sich vielleicht, einen Blick auf den Zusammenhang unseres Predigttextes heute mit den Texten im Umfeld zu werfen. Denn die ersten Leser des Evangeliums litten als junge Gemeinde unter Verfolgung. Sie wurden als Sekte, als gefährliche Religion gesehen, die dem Staat gefährlich wird. Sie waren geprägt von verschiedenen Irrlehren, die sich entwickelt haben, und von enttäuschten Erwartungen, wann denn jetzt endlich Jesus wiederkommt. Die sogenannte Naherwartung. Er ist gestorben, er kommt doch bald wieder. Und nun merken wir, es dauert. Und die ersten Leute versterben. Und die Frage war, ich dachte, wir müssen gar keine Gräber mehr graben, weil Jesus vorher kommen wird und es passiert nicht. Also massive Probleme, die das eigene Glaubensfundament ankratzen. Und Matthäus schreibt ihnen halt dieses Evangelium. Und vor unserem Predigttext lesen wir in Kapitel 16 davon, wie Petrus die erste Todesankündigung Jesu nicht einfach so hinnehmen möchte. Ich hatte vor einigen Wochen darüber gepredigt. Und damals habe ich in der Predigt gesagt, wie Petrus und somit auch wir herausgefordert werden, die Erwartungen von dem Wirken und von dem Erfolg eines Messias zu überdenken und nicht nur an seinen eigenen Ideen und Vorstellungen festzuhalten. In der letzten Woche haben wir davon gehört, wie Jesus auf dem Berg war mit den Jüngern und verherrlicht wurde und wie bei einer Ikone dieser goldene Schimmer, der unter der Ikone normalerweise liegt, durchgeschimmert ist. Und dass Petrus an der Stelle nicht nur seine Vorstellungen, sondern auch diesen schönen Moment auf der Bergspitze mit Jesus nicht festhalten konnte, obwohl er es wollte. Er wollte eine Hütte bauen, er wollte dauerhaft oben bleiben und bei Jesus einfach immer dieses Hoch erleben. Aber das ist nicht der Weg und das ist nicht der Plan Gottes. Der Weg Jesu, der Weg Gottes führt wieder hinunter in das Tal, da wo der mondsüchtige Junge wartet, der mit den epileptischen Anfällen, dem kein anderer der Jünger helfen kann, da wo Scheitern alltäglich ist. Und mit diesem Wunsch, oben zu bleiben und sich nicht auf Gottes Wege einlassen zu können, droht Petrus, so drohen auch wir heute, glaube ich, letztlich immer wieder Gott aus den Augen zu verlieren, weil wir andere Erwartungen und Pläne haben. Die Worte Jesu nach der Heilung des Jungen sind das Geheimnis, erzählen uns von dem Geheimnis, worauf es letztlich dann wirklich ankommt. Und auch wenn hier von der Größe eines Senfkorns die Rede ist und man jetzt sehr auf dieses Wort Größe vielleicht fixiert ist als Leserin und Leser, so ist die Größe des Glaubens tatsächlich, glaube ich, nicht wichtig. Wichtig ist der Gott, an den man glaubt. Wenn du nachts versuchen möchtest, den Mond zu sehen, ist es unwichtig, wie groß das Fenster ist, durch das du durchschaust. Was zählt, ist, dass du in die richtige Richtung blickst. Ein kleiner Spalt in der Mauer reicht schon vollkommen aus, um den Mond zu sehen, wenn er auf der entsprechenden Hausseite ist. Ein riesig großes Panoramafenster auf der falschen Seite hilft dir überhaupt nichts, den Mond zu sehen. Und das ist, glaube ich, der wahre Glaube, von dem Jesus hier spricht. Und er fordert seine Jünger damals und auch uns heute auf, zu prüfen, worauf wir uns denn eigentlich ausrichten. Aus dem Versagen der Jünger, diesen Dämon auszutreiben, hat Jesus erkannt, dass sie an dieser Stelle immer noch nicht erkannt haben, worauf Gott es ankommen lässt, was ihm wichtig ist, worauf sie sich einstimmen sollen, nämlich auf den Weg, den er, Jesus, selber gegangen ist und auf den er geht, der Weg des Gehorsams, der Weg zum Kreuz und nicht zum Ruhm und der Herrlichkeit. Das, was Petrus nicht zulassen wollte, weil er gesagt hat, das darf nicht sein. Das, was er an Schönem festhalten wollte, das ist nicht das, wozu Gott berufen hat. Wie gehst du mit den herausfordernden Momenten in deinem Leben um? Es ist völlig normal, es ist völlig gewöhnlich, dass die Meeresströmung nicht immer auf unserer Seite ist. Dass Herausforderungen an unserem Glaubensfundament kratzen können. Das passiert, aber umso wichtiger, wenn das passiert ist, die Frage, wonach richtest du dich dann aus? Und ich verspüre bei mir und habe den Eindruck, da bin ich nicht alleine, dass wir in solchen Momenten dazu neigen, auf die eigenen Kräfte zu vertrauen. Vielleicht haben die Jünger genau das getan, als sie versucht haben, den Dämon auszutreiben. Das haben wir doch schon mal gemacht. Das haben wir doch in uns, diese Kraft, das Wissen, die Tricks. Und darauf verlassen wir uns. Vielleicht sind es alte Muster, vielleicht sind es Sachen, die dir vertraut sind, die dir früher schon einmal geholfen haben, Strategien, Methoden, die dir entweder geholfen haben oder zumindest eine Sicherheit gegeben haben, um mit diesen herausfordernden Momenten umzugehen. Die Gefahr ist nur, dass wir dann sehr leicht Gott aus den Augen verlieren. Wir schauen dann einfach aus dem falschen Fenster, denn es ist egal, wie groß das Fenster unserer eigenen Kraftquelle, unserer eigenen Ressourcen, unserer eigenen Bemühungen ist, es ist einfach nicht auf den Mond gerichtet. Und dann nützt es uns nichts. Dagegen sagt Jesus, dass das kleinste Gebet zu dem wahren Gott in die richtige Richtung große Dinge auslösen wird. Ich sehe den Predigttext heute als eine Anfrage an uns. Nicht nur zu schauen, was wir da eigentlich machen, sondern auch aus welcher Quelle wir eigentlich schöpfen, wenn wir aktiv werden. Ist es die eigene Kraft, das eigene Wissen, die eigene Lebenserfahrung? Das alles kann uns eine Weile gut über Wasser halten, aber eben nicht dauerhaft. Um aber an das Ziel zu kommen, braucht es das Einlassen auf Gott, auf seine Wege und das Vertrauen auf ihn. In welchen Bereichen deines Lebens wäre es dran, auf Gott zu schauen und nicht nur auf deine eigenen Möglichkeiten? Wir leben nach wie vor in den letzten anderthalb Jahren schon in Zeiten, die dafür ein wunderbares Übungsfeld bieten, um zu prüfen, aus welchen Quellen wir schöpfen, wenn uns Herausforderungen begegnen. Und ich wünsche mir, ich wünsche dir, ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir uns dabei immer wieder auf die richtige Seite, auf den richtigen Moment, in die richtige Richtung ausrichten. Amen.